Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 5. Oktober auf Radio Bern. Heute gehen wir folgenden Fragen nach. Ist das neue iPhone wirklich das coolste Handy der Welt? Wir werfen einen Blick auf die Produktionsbedingungen in China. Wer finanziert eigentlich unsere Politik? Die Schweiz hat Aufholungsbedarf, was die Transparenz in den demokratischen Prozessen betrifft. Und warum führen Mord und Totschlag zu einer lebensbejahenden Ausstellung? Das Historische Museum lädt zum Nachdenken ein. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Tages mit Cheyenne Mackay.
Das AKW Mühleberg bleibt am Netz. Die Betriebsbewilligung wird nicht neu geprüft. Das hat das UVEC entschieden. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ist nicht auf zwei entsprechende Gesuche eingegangen. Ein Gesuch hatte verlangt, dem AKW Mühleberg die Betriebsbewilligung zu entziehen. Das UVEC sagte, dass kein Grund bestehe, an der Sicherheit des AKWs zu zweifeln. Vor zwei Jahren hatte das UVEC dem AKW Mühleberg eine unbefristete Bewilligung erteilt. Der UNO-Sicherheitsrat konnte keine Resolution gegen Syrien verabschieden. Russland und China haben das Veto eingereicht und somit das Verabschieden der Resolution verhindert. Die Resolution hätte dem syrischen Regime mit Sanktionen gedroht, dies, wenn Syrien weiterhin gewaltsam gegen die Proteste im eigenen Land vorgeht. Die Resolution wurde vor der Abstimmung bereits abgeschwächt. Damit wollte man verhindern, dass gewisse Länder ihr Veto einlegen. Der französische UNO-Botschafter sagte, man werde nun trotz Veto weiter versuchen, den Unterdrückten in Syrien eine Stimme zu geben. Ein Veto sei kein Freibrief für Syrien, die eigene Bevölkerung zu erschießen. Unterschiedlichen Angaben zufolge sind im syrischen Konflikt bisher bis zu 3000 Menschen ums Leben gekommen. In Kolumbien protestieren Coca-Bauern gegen die Zerstörung ihrer Felder. Die Proteste dauern seit Monaten an. Die Bauern wehren sich, dass die Behörden ihre Felder mit Giftstoff besprühen und so zerstören. Die Coca-Pflanzen liefern den Grundstoff zur Produktion von Kokain. Laut den kolumbianischen Behörden stünden die protestierenden Bauern unter dem Einfluss von Gruppen, die im Drogengeschäft tätig sind. Viele Coca-Bauern in Kolumbien sichert der Anbau der Pflanze jedoch ihr Überleben. Gemäß den Vereinten Nationen ist Kolumbien der weltweit größte Produzent der Droge Kokain. In Haiti hat das Parlament einen Ministerpräsidenten bestimmt. Die Suche nach einem Ministerpräsidenten dauerte fast 5 Monate. Zuvor hatte das Parlament bereits 2 Kandidaten für das Amt abgelehnt. Nun hat man sich auf Gary Conille geeinigt. Conille ist Arzt und arbeitete für den US-Sondergesandten in Haiti und für den früheren Präsidenten Bill Clinton. Wegen der Uneinigkeit über den neuen Ministerpräsidenten hat sich der Wiederaufbau Haitis verzögert. Der Blick aufs Wetter. Bei viel Sonne wird es heute bis zu 21 Grad warm und auch morgen steigt das Thermometer noch einmal auf 22 Grad. Im Verlauf des Tages zieht morgen dann aber eine Kaltfront auf. Diese bringt ab Freitag viele Wolken und Regen mit. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 11 Grad und die Schneefallgrenze liegt dann bei maximal 1200 Metern.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wie immer war es ein brillant inszenierter medialer Event. Gestern hat der Computerkonzern Apple der Weltöffentlichkeit stolz das neue iPhone präsentiert. Und wie immer berichten die Medien auf der ganzen Welt dann prompt über das neue Smartphone. Sie machen gratis Werbung für den Computerkonzern. Es scheint, die Journalisten und Journalistinnen auf diesem Planeten sind selber kritiklos dem iPhone-Virus erlegen. Höchste Zeit also, einen Blick auf die Kehrseite des coolsten Handys der Welt zu werfen, nämlich dort, wo das Gadget hergestellt wird, beim Apple-Zulieferer Foxconn in China. Wilmaral hat die Details.
Im Frühling vor einem Jahr geriet der Apple-Zulieferer Foxconn international in die Schlagzeilen. Innerhalb weniger Monate hatten sich 10 Angestellte das Leben genommen. Die Arbeiter warfen dem Konzern unmenschliche Arbeitsbedingungen vor. Inzwischen hat sich bei Foxconn offenbar wenig verändert. Das zumindest besagt die neue Studie «iSlave behind the iPhone», «Eisklaven hinter den iPhonen» von der chinesischen Arbeiterrechtsorganisation SACOM. Pascal Schnieder vom Schweizer Hilfswerk Brot für alle, das sich seit Jahren für faire Arbeitsbedingungen in der Computerindustrie einsetzt, ist enttäuscht.
Also für uns ist klar, dass Apple als einer der Großkunden von Foxconn eine große Verantwortung trägt, was die fairen Arbeitsbedingungen in den Produktionsbetrieben anbelangt. Wenn man sich vorstellt, dass Apple eine Profitmarge pro verkauftes iPhone hat von 40% und die Zulieferer maximum 4% Gewinnmarge haben, dann kann man sich etwa vorstellen, unter welchem Druck diese Produktion stattfindet.
Der Druck in den Zuliefererbetrieben wie Foxconn ist riesig, insbesondere wenn ein neues Produkt lanciert wird, wie aktuell das neue iPhone. Entsprechend prekär seien dann auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Fabrikarbeiterinnen, meint Pascal Schnieder.
Salopp gesagt würde man von Batteriehaltung sprechen. Das sind gewaltige Hallen mit Tausenden an Menschen, die da Kopf an Kopf dieselben Bewegungen ausführen. Also man muss sich das sehr bedrückend und sehr gewaltig vorstellen.
Einer dieser gewaltigen Produktionsstandorte liegt in Zhengzhou, einer Stadt im Nordosten Chinas. Diesen Standort hat die chinesische Arbeiterrechtsorganisation SACOM genauer unter die Lupe genommen, in ihrer jüngsten Studie «iSlave behind the iPhone». Die Produktion dort wurde vor rund einem Jahr aufgenommen. Obwohl die Bauarbeiten noch alles andere als abgeschlossen sind, arbeiten dort bereits mehr als 52.000 Menschen.
Die Arbeiter und Arbeiterinnen leben und arbeiten auf einer Baustelle. Nach einem Monat wurden bereits die ersten Fließbänder oder Produktionslinien in Betrieb genommen. Rundherum ist aber immer noch Staub und Dreck. Auch Elektrizität und Wasser funktioniert in vielen der Schlafräume noch nicht. Und regelmäßige Überschwemmungen wurden uns auch berichtet, wenn es regnet.
SACOM hat am Produktionsstandort Zhengzhou rund 130 Arbeiterinnen und Arbeiter befragt. Viele der Befragten gaben an, Foxconn habe sie mit leeren Versprechungen angelockt. Versprochen wurde ihnen ein Lohn von umgerechnet rund 355 Franken im Monat, erhalten hätten sie dann aber nur rund 135 Franken.
Das war das große Problem auch bei diesen Annoncen, die in den lokalen Zeitungen publiziert wurden. Den Interessierten wurde nicht gesagt, dass die Kosten für Unterkunft und Verpflegung vom Lohn abgezogen würden und haben erst, nachdem sie angestellt waren, erfahren, was das effektiv heißt. Und hinzu kommt, dass zahlreiche Überstunden, die von den Arbeitenden gefordert wurden, nicht ausbezahlt wurden.
Die große Mehrzahl der Befragten gab an, jeden Monat zwischen 50 und 80 Überstunden zu machen. Teilweise würden diese Überstunden nicht ausbezahlt mit der Begründung, dass das tägliche Produktionsziel noch nicht erreicht worden sei.
Es gibt sehr hoch gesteckte Produktionsziele und wenn diese nicht erreicht werden, werden die Arbeiter in öffentlichen Versammlungen, die jeweils vor oder nach der Schicht stattfinden und die ebenfalls nicht entgeltet werden, werden gedemütigt, sie müssen Schuldbekenntnisse verfassen, sie dürfen den ganzen Tag kein Wort miteinander sprechen, wenn sie arbeiten und sie stehen manchmal bis zu 10 Stunden an diesen Fließbändern, ohne dass sie sich außer vielleicht mal kurz auf die Toilette dort fortbewegen können.
Der Computerkonzern Apple selbst wollte zu den Vorwürfen von SACOM und Brot für alle keine Stellung nehmen. Andrea Brack, PR-Verantwortliche von Apple Schweiz, verwies auf den 23-seitigen Bericht über die Verantwortlichkeiten der Zulieferer. Dort sind unter anderem auch die Ergebnisse der Betriebsprüfungen aufgelistet, die Apple vor Ort in China tätigte, sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Sie selber dürfe hierzu keine Auskunft geben, meinte Andrea Brack weiter, und die Presseverantwortlichen in London hätten im Moment genug zu tun mit der Lancierung des neuen iPhones.
95,6. Rabe Info.
Kampfjet-Lobbyisten im Beraterstab von Verteidigungsminister Ueli Maurer, Atomlobbyisten im National- und Ständerat, Steuergelder für die Gentech-Lobby, solche Enthüllungen machen gute Schlagzeilen, denn sie entrüsten. Und sie entrüsten deshalb, weil die Interessensverbindungen und Finanzflüsse in der Schweizer Politik normalerweise nicht öffentlich sind. Damit soll nun Schluss sein, fordert die Nichtregierungsorganisation Transparency International. In ihrem Kampf gegen Korruption veröffentlicht sie in einem Positionspapier folgende Forderung: Alle wichtigen Interessensverbindungen und Finanzflüsse in der Schweizer Politik sollen offengelegt werden. Wilmar Rall hat mit Reto Locher von Transparency International gesprochen.
Ich habe kürzlich in einem Zeitungsbericht gesehen, dass in diesem Zusammenhang die Schweiz als Bananenrepublik bezeichnet wird und die Schweiz zusammen mit Schweden das einzige Land in Europa, das keine Regeln der Politikfinanzierung kennt. Also insofern sind wir da noch rückständig und haben dort noch ein sehr großes Verbesserungspotenzial.
Undurchsichtige Finanzflüsse und Interessensverbindungen in der Schweizer Politik geben immer wieder und immer häufiger zu reden. Allein in diesem Jahr wurden im Parlament 2 Motionen eingereicht. Beide forderten, dass Parteien und Abstimmungskomitees angeben müssen, wer sie finanziert, vor allem wenn es um hohe Geldsummen geht. Diese Forderung unterstützt auch Transparency International.
Der Grund dafür ist, Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich ein Bild machen müssen über die Finanzierungsquellen der Parteien und der gesamten politischen Aktivitäten, denn Spenden werden ja nicht à fonds perdu eingezahlt, sondern in der Regel ist es ja im Hinblick auf eine Gegenleistung. Ja, wie wir ja wissen, ist im Leben nichts gratis. Und diese Transparenz soll dann eigentlich den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ermöglichen, dass sie sich selber ein Bild machen können, welche Interessen die Parteien und sonstigen politischen Akteure wirklich vertreten.
Mehr Transparenz in der Politik, das will auch die Transparenzinitiative erreichen. Sie wurde diesen Frühling lanciert. Sie fordert, dass die Parlamentarier ihre Interessensverbindungen offenlegen müssen, dass jeder National- und Ständerat seine berufliche Tätigkeit angeben muss, aber auch seine Nebeneinkünfte und Geschenke. Natürlich nur die, die in Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit stehen. Die Parlamentsdienste sollen das Ganze überwachen und bei Verstößen Sanktionen beschließen. Diese Forderung unterstützt auch Transparency International.
Die Initiative beschränkt sich allerdings auf gewisse Punkte. Es ist sehr wichtig, dass wir einen gesamtheitlichen Ansatz vertreten in der ganzen Politikfinanzierung. Es geht uns nicht nur darum, dass die Budgets von politischen Parteien deklariert werden, sondern es muss eben auch die Finanzen der Wahl- und Abstimmungskampagnen müssen deklariert werden, denn nur so kann eigentlich gewährleistet werden, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einen gesamtheitlichen Blick über die Politikfinanzierung als Gesamtes innehaben.
Bundesrat und Parlamentsmehrheit sind von solchen Offenlegungspflichten wenig begeistert. Der Bundesrat macht geltend, solche Forderungen seien schwierig durchzusetzen und fehlbare Parlamentarier zu sanktionieren sei sehr kompliziert. Dazu sagt Reto Locher:
Der Hinweis darauf, dass es schwierig ist und dass er deshalb gar keine Regelung trifft, ist sehr einfach zu einfach, weil mit diesem Argument könnte man ja auch beispielsweise sagen, wir müssen das Straßenverkehrsgesetz aufheben, weil es gibt so viele Verstöße dagegen. Das macht gar keinen Sinn, dass das in Kraft ist. Also es braucht Regeln, aber sie müssen möglichst einfach umsetzbar sein.
So gehe es beim Ansatz von Transparency International auch nicht darum, jede Kleinstspende zu deklarieren, sagt Reto Locher. Vielmehr gehe es um Großspenden ab 5.000 oder 10.000 Franken. Das aber könnte der Demokratie schaden, meinen die Gegner einer Offenlegung. Denn die Demokratie lebe davon, dass sich auch Private engagieren. Und wenn diese ihre Spenden offenlegen müssen, würden sie aufhören, sich zu engagieren. Dem hält Reto Locher entgegen.
Also auch das ist ein Argument, das immer wieder gebracht wird. Es gab ein Beispiel im internationalen Kontext in Großbritannien. Dort gibt es eine sehr moderate finanzielle Unterstützung der Parteien durch den Staat. Und in diesem Kontext wurde auch eine umfassende Offenlegungspflicht für Spenden eingeführt. Und das hat aber nicht zum Rückgang von Spenden geführt. Das ist ein konkretes Beispiel, dass man diesem Argument des Bundesrats entgegenhalten kann. Und dieses Argument ist auch sonst empirisch nicht belegt.
Sagt Reto Locher, wissenschaftlicher Projektleiter bei Transparency International. Das Positionspapier zur Politikfinanzierung ist im Internet zugänglich auf der Homepage von Transparency International Schweiz unter www.transparency.ch. Mehr zur Transparenzinitiative gibt's auf www.unbestechlich.ch.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 5. Oktober. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Du sollst nicht töten, so steht es bereits im Alten Testament. Der Wert des Lebens steht in unserer Wertehierarchie ganz weit oben. Das Historische Museum beleuchtet das Thema Mord und Totschlag in einer aktuellen Ausstellung von allen Seiten. Obwohl es um den Tod geht, ist die Ausstellung lebensbejahend. Die Auseinandersetzung mit dem Tod soll den Wert des Lebens in Erinnerung rufen. Ein Beitrag von Magdalena Oberli.
Dieses Glockenläuten hören die Besuchenden der Ausstellung Mord und Totschlag. Es ist die arme Sünderglocke vom Berner Münster. Jene Glocke läutete bis Mitte des 18. Jahrhunderts in Bern die Hinrichtungen ein. Zu sehen gibt es währenddessen Wirbelsäulen von in Bern hingerichteten Menschen. Hinrichtung ist jedoch nur eines von 15 Themen in der Ausstellung Mord und Totschlag. Was ist mein Leben wert? Sind Soldaten Helden oder Mörder? Diese und weitere Fragen rund um den Tod stellt die Ausstellung Mord und Totschlag. Warum der Tod den Menschen seit jeher in seinen Band zieht, sagt Regula Wies vom Historischen Museum in Bern.
Ja, ich denke, das ist ein uraltes Phänomen. Seit es Menschen gibt, ist das irgendwie ein Bedürfnis. Man fühlt sich vielleicht bedroht und möchte wissen über Mord und Totschlag, um zu wissen, welche Orte man meiden sollte. Und dann, klar, irgendwo das Gruselige hat auch eine Anziehung. Und das, denke ich, ist etwas zutiefst Menschliches.
Menschlich ist etwa auch, dass die meisten Menschen schon mal Mordgedanken gegenüber einem Mitmenschen gehegt haben. Gleich am Anfang der Ausstellung erhalten die Besuchenden deswegen ein Mordmotivkärtchen. Dieses wirft man später in eine der durchsichtigen Mordmotivurnen. So kristallisieren sich während der Zeit der Ausstellung die beliebtesten Motive heraus. Solche Themen sind nicht einfach verdauliche Kost.
Wir sind uns bewusst, dass wir da mit viel schwer verdaubarer Kost kommen in dieser Ausstellung. Aber was wir letztlich zeigen, ist ein Teil der Realität unserer Gesellschaft, die man tagtäglich auch in den Zeitungen sieht, in den Fernsehstationen, wenn wir Nachrichten schauen. Und hier in der Ausstellung, da geht man hin, man bewegt sich bei uns ins Museum hinein, um sich bewusst dem auszusetzen und mit dem auseinanderzusetzen.
Wenn einem dies zu viel sei, besuche man die Ausstellung wohl erst gar nicht. Ein Themenstand setzt sich beispielsweise mit Gewalt in Filmen auseinander. William Cutting im Film Gangs of New York erklärt, wie er mordet.
This is the liver. The kidneys. The heart. This is a wound. The stomach will bleed and bleed. This is a kill. This is a kill. An artery. This is a kill.
Ausschnitte aus Gangs of New York und weiteren Filmen mit roher Gewalt können sich die Besuchenden an der Ausstellung ansehen. Dass Mord und Totschlag heute durch Medien wie das Internet und das Fernsehen omnipräsent sind, ist eine Tatsache. Ob es sich deshalb heute gefährlicher lebt als früher, ist eine andere Frage.
Da, denke ich, müssen wir uns an die Statistiken halten. Und die Statistiken zeigen, dass wir eigentlich in einem sicheren Jahrhundert leben als Generationen vor uns. Also die ganz langfristige Perspektive zeigt eigentlich eine Abnahme der Gewalt in der Gesellschaft. Aber jede Generation hat gesagt, unsere Jugend ist schrecklich und gewalttätig. Also ich denke, da ist die subjektive Wahrnehmung und das, was die Zahlen sagen, doch verschieden.
Die Meinungen darüber, wie gefährlich unsere Gesellschaft ist, sind verschieden. Dass Mord und Totschlag Teil unserer Gesellschaft sind, ist jedoch unumstritten. Die Ausstellung im Historischen Museum stellt Fragen über die Abgründe des menschlichen Lebens. Aufgrund dessen sollen sich die Besuchenden bewusst werden, wie fragil und wertvoll das Leben ist. Am Schluss des Parcours können die Besuchenden selbst eine Frage zum Thema Mord und Totschlag aufschreiben. Einige Fragen stehen schon da, etwa wie man verhindern kann, dass Opfer zu Tätern werden. Danach geht's durch einen langen Gang wieder raus an die frische Luft, den Kopf voller Fragen. Denn die Ausstellung Mord und Totschlag will nicht Antworten liefern, sondern zum Nachdenken anregen.
Das Historische Museum in Bern eröffnet die Ausstellung Mord und Totschlag heute Abend. Die Feierlichkeiten finden im Kulturcasino statt. Die Ausstellung dauert bis am 1. Juli 2012. Mehr Infos gibt's unter www.bhm.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 5. Oktober. In der Redaktion waren Shane Mackay, Wilma Rall und Magdalena Oberli. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es morgen, wie immer um 11 auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.